SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
Musiker und Autor Sven Regener ist bei uns in Leute. Geboren in Bremen, schon ewig in Berlin. Da wurde er Frontmann der Band Element of Crime. Und er hat uns Herr Lehmann geschenkt. Das war 2001 sein erster Roman. Der ging direkt durch die Decke und auch ins Kino. Seitdem gab es zwei weitere Bücher mit Frank Lehmann. Jetzt das vierte, Wiener Straße. Sven Regener, freue mich, dass Sie bei uns sind.
Ja, freue mich auch, danke.
Wiener Straße, Sie sagen selber, das ist eine ziemlich verworrene Geschichte, ja, Ihr neues Buch. Kriegen Sie den Inhalt hin, dass er auf einen Klappentext passt?
Nein, das versucht man ja immer. Ich meine, wenn so ein Buch rauskommt, wird natürlich vorher ein Klappentext gemacht. Ich werde auch immer gefragt, ob ich das da vielleicht was selber schreiben möchte. Und ich finde das sehr schwer, weil ich immer das Gefühl habe, dass man mit dem Inhalt alleine das eigentlich gar nicht, also dass man dem der Sache eigentlich gar nicht gerecht wird. Oder wie ich immer sage, wenn man es so einfach zusammenfassen könnte, könnte man sich ja die Arbeit sparen, das ganze Buch zu schreiben. Grundsätzlich geht es darum, dass vier Leute zusammenziehen in einer Wohnung über einer Kneipe in der Wiener Straße in Kreuzberg Anfang der 80er Jahre. Die Wohnung ist gemietet von einem Fünften, von Erwin Kechele, dem die Kneipe darunter gehört. Einer von diesen Vieren arbeitet in der Kneipe, zwei sind Künstler, eine ist die Nichte von dem. Und dann gibt es noch einen verrückten Nachbarn und eine rivalisierende Künstlergruppe namens Arschart Galerie. Alle bereiten sich vor, sich gegenseitig auszutricksen. Und am Ende läuft es hinaus auf eine große Kreuzberger Kunstausstellung, an der einige von diesen Akteuren mitmachen. Und da kommt es dann auch zur Katastrophe.
Ich gebe Ihnen recht, das passt nicht auf den Klappentext. Ja,
also. Nee, das ist bei Roman ist ja immer auch der Weg das Ziel. Ich meine, zu sagen, ja gut, Hamlet, das ist dieser Typ, der den Prinz nicht tötet, dann den. Das bringt nichts. Also das sagt man so, ja gut, okay, was soll ich mir das angucken? Also letztendlich ist es, ich habe mich schon in der Schule sehr schwer damit getan, Sachen, die ich auch gerade gut fand, also Texte, die man dann zusammenfassen, das ist eine typische Schulaufgabe eigentlich, das zu machen, weil ich immer das Gefühl hatte, der Sache nicht gerecht zu werden, dem, was es eigentlich ist, nicht näher zu kommen dadurch. Ne?
Was macht Frank Lehmann in der Wiener Straße?
Naja, er ist einer von diesen vier Leuten, die da zusammenziehen. Aber er ist hier mehr so eine Nebenfigur, weil es geht eigentlich eher um andere Figuren. Es geht eigentlich vor allem um H. Erledigt und um diese Künstlergruppe Arschart Galerie und um Erwin Kechele, der eben, weil seine Freundin schwanger ist, diese Leute aus seiner Wohnung raushaben will, in eben diese Wohnung über der Kneipe. Und Frank Lehmann, er versucht irgendwie ein Bein auf den Grund zu bekommen, irgendwie sozial anzuflanschen, indem er einen Putzjob annimmt und die Kneipe putzt, sodass er also ein Zweiter ist, der auch da arbeitet. Und Chrissy, die verrückte Nichte, will unbedingt da auch arbeiten und schafft sich selber den Job, indem sie dafür sorgt, dass sie schon morgens aufmachen und sie dann Kaffee verkaufen kann und Kuchen backen und so Sachen. Damit gehen die Verwicklungen schon los, weil das natürlich knallharte Auseinandersetzungen sind um diese Existenzfragen, die da letztendlich eine Rolle spielen. Nee.
Ich hatte die erste Verwicklung beim zweiten Satz. Ja, der fängt an mit Erwin stellte den Werkzeugkasten ab und drei Seiten weiter kommt dann der Punkt. Das sind knapp 800 Wörter.
Ja, das ist aber nur auch ein bisschen, das hätte man auch sicher zwischendurch mal statt durch ein Komma mit einem Punkt beenden können. Aber dann wäre dieser schöne innere Monolog von Erwin sozusagen kaputt gewesen. Und im Grunde genommen ist dieser eine Satz ist die gesamte Exposition dieses Buches, dass man erfährt, unter welchen Voraussetzungen diese Geschichte beginnt.
Ich konnte erstmal gar nicht mehr weiterlesen, weil ich irgendwann gemerkt habe, hier fehlt mir der Punkt. Mhm. Ja, und dann habe ich geguckt, wo endet dieser Satz? Und dann konnte ich ihn in Ruhe lesen.
Ja, das ist manchmal so. Das hat zwar was Exzentrisches, aber es ist nicht so sehr als Manier gedacht, sondern da packe ich gewissermaßen alles rein. Sodass man, wenn man diesen Satz gelesen hat, weiß man, wo man steht. Ja.
Und es gibt wunderbare Namen. Es gibt den Galeristen P. Immel und es gibt den Extremkünstler R. Ledigt.
Ja gut, aber das ist nicht in der Zeit begründet. Das spielt Anfang der 80er Jahre in West-Berlin. Das ist ja die Zeit sozusagen, wo im Folge des Punkrocks und der neuen deutschen Welle sozusagen sich auch alle anderen Kunstformen irgendwie entakademisierten. Und diese Namen sind eigentlich relativ realistisch für das, was man sich damals als Künstlername so gab. Die meisten Leute machen sich das heute gar nicht mehr klar. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, Fahren Urlaub, Bela B., Blixer Bargeld, FM Einheit, Jochen Arbeit, Gudrun Gut. Insofern ist das eher auch so ein Zeitkolorit, weil das die Zeit war, in der man viele solcher Wortspiele und Karlauer auch in Sachen Künstlernamen, in Sachen Kneipennamen und so weiter zum ersten Mal offensiv einsetzte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Sven Regener, Musiker und Schriftsteller. Über den Musiker sprechen wir später auch noch. Wir sind aber noch beim Schriftsteller. Und da treffen wir in den Büchern und oft anschließend auch im Kino immer die gleichen verrückten Typen. Magical Mystery wurde verfilmt, lief auch noch bis vor kurzem. Wiener Straße ist das neue Buch, in dem auch ihr berühmter Herr Lehmann wieder vorkommt. Ich muss aber sagen, mein Favorit ist Kneipenbesitzer Erwin. Es spielt ja Anfang der 80er in Berlin. Und Erwin geht mit seiner schwangeren Freundin Helga zu einem Geburtsvorbereitungskurs. Und Männer sollen anschließend Bauch tragen.
Ja, das war ja eine Zeit, wo das eigentlich auch damit eigentlich erst gerade mal so losging. Also diese Selbstverständlichkeit, wie man das heute hat, dass man Geburtsvorbereitungskurse macht und dann auch der Mann damit hingeht und so. Das war damals eigentlich, fing das eigentlich erst an. Und ich habe tatsächlich einen Freund, einen Schweizer Freund, der hat mir davon erzählt, dass er damals so einen Bauch umgehängt bekam, damit er mal sieht, wie das ist. Ja, und damit ein paar Tage rumlaufen sollte. Und das ist natürlich starker Stoff. Also auch dieser Typ, den man ja bis dahin, bis an den Punkt, an dem das passiert, auch schon ganz gut kennt, mit diesem Ding dann rumläuft. Das irgendwie auch zur Selbstkasteiung wirklich dann tatsächlich durchzieht. Man kann, hätte ihn ja auch heimlich mal eben abnehmen können. Sogar seine Freundin bittet ihn, den endlich abzunehmen. Aber er sagt, nein, das ziehe ich jetzt wenigstens einen Tag mal durch. Und das ist aber genau, das sind genau die Stunden, in denen ein paar einschneidende Dinge passieren, die er dann alle mitsamt diesem Bauch erlebt, ja.
Genau, die Helga sagt auch irgendwann zu ihm, ich watschel nicht so wie du. Und darauf sagt Erwin, du bist auch noch nicht so weit in der Schwangerschaft
ganz
wie ich.
Genau. Ja, sie ist noch relativ früh dran und er hat aber schon diesen mächtigen Bauch. Man hat ihn auch gezwungen, noch mehr Wasser einzufüllen, als er eigentlich wollte. Das ist dann so, das ist dann sozusagen die Kehrseite dieser Idee, die Männer mal merken zu lassen, wie das ist, dass sie dann natürlich auch nicht still sind, sondern sagen, ja, ja, jetzt weiß ich auch, wie das ist. Und dann sind die Frauen natürlich wiederum sauer und sagen, du hast überhaupt keine Ahnung. Und das ist das Interessante daran. Also ich glaube, daran ist wahrscheinlich auch auf Dauer davon abgekommen. Es ist ja nicht mehr en vogue. Das ist eher so aus der Frühzeit dieser Art von Geburtsvorbereitung, dass man sowas eben auch macht, ja nicht.
Genießen Sie die Zeit, wenn Sie an einem Roman schreiben?
Das hängt davon ab. Also manchmal quält man sich ja auch nicht so sehr mit dem literarischen Stil und mit dem Aufschreiben, aber mit dem Plot. Es gibt immer beim Schreiben von Roman so in der Mitte irgendwann den Punkt, da hat man so viele lose Fäden geknüpft, dass man anfängt, den Überblick zu verlieren und auch anfängt, Angst zu haben, dass man falsch abbiegt, dass man die Dinge falsch zusammenknüpft und dass es dann am Ende nicht aufgeht. Weil ich bin mir jemand, der mit sehr losen Ideen da reingeht erstmal. Aber man muss dann die fixieren, damit man nicht ins Schleudern gerät, nicht?
Haben Sie sich den Plot, also die Handlung vorher genau aufgeschrieben, hier, um nicht den Überblick zu verlieren?
In diesem Fall ja. Es ist auch ein anderer Roman als die anderen, insofern hier sehr viel Situationskomik drin ist, die ja sehr viel mit Timing zu tun hat. Es gibt nicht nur eine Erzählperspektive, wie bei den Herr-Lehmann-Romanen, wo alles aus der Sicht von Frank Lehmann gesehen wird und erlebt wird, sondern verschiedene. Das ist zu kompliziert, um das so wie bei den anderen Romanen sozusagen mehr so mit so einer groben Vorstellung anzufangen. Und ich habe tatsächlich alles relativ genau vorher bei diesem Roman skizziert. Das hat was davon, dass eben diese Art von Komödien brauchen das auch. Die brauchen so eine gewisse strenge Form, damit die Dinge aufgehen.
Sie sind damit jetzt auf Lesetour. Wonach wählen Sie aus, was Sie da abends bringen?
Naja, ich bin jemand, der relativ schnell liest. Ich mache ja auch keine Lesung, keine moderierten Lesungen, sondern ich mache es ja eher so wie so eine Theatergeschichte, wo man rausgeht und einfach liest, ja. Und in meinem Fall sind das stramme 90 Minuten, die ich einfach lese ohne Pause. Und da ist es dann schon gut, wenn die Teile, die ich lese, so einen inneren Zusammenhang haben. Also dass man sozusagen, selbst da, wenn man das ja aus einzelnen Blöcken rauslöst, es trotzdem sowas wie Running Gags gibt und so weiter.
Sie haben eine Zeit lang nach den Lesungen Ihre Bücher nicht signiert, was Leute ja gerne möchten dann.
Ja, jetzt mache ich das wieder. Ich mache das jetzt. Ich habe es im Zuge von Magical Mystery oder die Rückkehr des Carl Schmitt habe ich das überwunden. Ich habe es ganz auch zu Recht erklärt mit einer Phobie vor größeren Mengen fremder Menschen. Das ist auch was dran. Das ist, ich finde es schwer, unter die Leute so zu gehen. Aber ich habe mir dann überlegt, wenn so jemand wie Carl Schmitt, ja, Ex-Irrer, ja, so diese Romanfigur, wenn der in der Lage ist, über seinen eigenen Schatten zu springen und auf so eine unwahrscheinliche Weise sich aus diesem betreuten Leben rauszubringen, dann kann ich mich auch mal zusammenreißen und den Leuten diesen Wunsch erfüllen. Denn tatsächlich ist es wohl so, das habe ich unterschätzt, dass den Leuten das sehr wichtig ist, dass man nach Lesung auch signiert. Und mein Gott, jede Lesung damit anzufangen, den Leuten zu sagen, dass man Spielverderber ist, macht dann auch keinen Spaß.
Nee. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
In Bremen aufgewachsen, in Hamburg mit Musikwissenschaften angefangen, dann nach Berlin gegangen. Anfang der 80er sind Sie da mit Ihrer Trompete gelandet. Was war das für eine Zeit?
Na, das war eine sehr aufregende Zeit, was Kunst betraf, was Freaks betraf, die Kunst machen wollten, weil plötzlich alles ging. Und die haben also einfach drauf losgemacht und das war sehr aufregend. Ich erinnere mich, ich kam da wirklich rein, während man in Hamburg mich immer noch fragte, ja, war vorher in Hamburg jetzt ein Jahr lang, wenn ich da irgendwo mitspielen wollte, ja, was hast du denn vorher gemacht, was kannst du denn und so, kam ich nach Berlin, alle sagten nur, du hast eine Trompete, wie toll ist das denn? Alle wollten Bläser haben, aber alle spielten nur Saxophon und wenn man an der Trompete kam, war man der König, man konnte überall mitspielen, jederzeit, auch nicht groß üben und so einfach auf die Bühne irgendwas machen. Es war eine sehr freie Zeit. Das ging bis ungefähr Mitte der 80er, bis 85 ungefähr so.
Zatopek war die erste Band. Damit gab es auch sofort einen Plattenvertrag. Ich habe mal kurz, um das wilde Irre vielleicht zu demonstrieren, Mord und Totschlag.
Zatopek war eher so eine poppige Erscheinung. Ne? Aber das war so ein Club, da spielten dann für 5 Mark 3 Bands, die einstürzenden Neubauten, was ich, Mechanik Destruktiv Kommando und, sagen wir mal, Sprung aus den Wolken oder so. Und die spielten da für 5 Mark. Und da gingen alle hin und guckten sich das an. Und alle, die da standen, machten auch irgendwie so einen Kram. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist ja was man heute noch kennt aus der Zeit. Sondern die Spitze des Eisbergs. Selbst Zatopek, eine Band, die relativ erfolgreich war, ist ja vergessen. Aber da gab es ja unendlich viele, die Sachen auf die Beine stellten. Und das Publikum waren einfach dieselben Typen wie die auf der Bühne standen.
Danach kam noch die Band Neue Liebe, aber dann Element of Crime. War da irgendwann auch die Sehnsucht, ich möchte jetzt Sänger werden?
Nee, nicht so sehr das. Es war anders. Es war eher so, wir wollten richtige Songs machen.
Melodien.
Melodien. Zatopek war so eine Jazz-Punk-Geschichte irgendwie. Nur mit Bläsern, mit einer sehr seltsamen, experimentierenden Sängerin, Dorothee Gerke. Das war schon stark. Aber so einen Kunstanspruch gehabt und es war wenig Songwriting da drin, eigentlich gar nichts. Und bei Neue Liebe war es auch, es war alles sehr schräg. Und eigentlich wollte ich nur schöne Melodien auf der Trompete spielen, ehrlich gesagt. Aber wir brauchten einen Sänger dann, weil wir wollten dann richtige Songs schreiben. Ich habe das dann gemacht mit dem Singen. Und das war auch die erste Band, in der ich singen durfte. Weil sonst keiner da war, der das machen wollte. Und ich wollte einfach richtige Songs machen. Und das war der Punkt. Und Element of Crime fiel dann auch in ihrer Gründung genau auf die Zeit, in der diese andere Phase eigentlich auch vorbei war. Also wie gesagt, also mit dem Eingehen der neuen deutschen Welle Ende 84 war das ja plötzlich von einem Tag auf den anderen vorbei. Wie wenn plötzlich keiner mehr anruft. Ja, plötzlich war die neue deutsche Welle tot. In dem Moment war auch die ganze Aufmerksamkeit auf den ganzen Rest dieser ganzen Szene. Das war schon ein bisschen die Wärmequelle, von der wir es gar nicht gedacht haben, vielleicht in unserer Arroganz. Aber plötzlich war die ganze Aufmerksamkeit weg. Die ging woanders hin. Das war genau die Zeit, in der wir Element of Crime gründeten. Mit dem wir auch versuchten, gerade am Anfang uns von diesem ganzen Berliner Ding auch so zu distanzieren. Wir nannten uns also Element of Crime. Wir machten englischsprachige Texte. Wir haben auch nicht groß raushängen lassen, dass wir aus Berlin kamen, weil das auch niemand mehr hören wollte. Die Leute hatten langsam die Schnauze voll davon. Dass immer diese Bands aus Berlin kamen. Also wir sind eine Band aus Berlin, nach dem Motto, deshalb müsst ihr uns jetzt hören. Das war also, irgendwie hatte sich die Sache totgeritten, 1985. Aber das war eine wirklich außergewöhnliche Zeit. Ich habe sowas auch nie wieder erlebt. Vielleicht ist Anfang der 90er Jahre diese frühe Techno-Acid-House-Geschichte sowas ähnliches gewesen, aber da war ich nicht dabei.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
1985 haben Sie in Berlin die Band Element of Crime mitgegründet, sind bis heute auch Ihr Frontmann. Gerade haben wir schon gehört, dass Sie eigentlich nur der Sänger wurden, weil kein anderer den Job machen wollte. Die ersten Jahre waren hart. In den 90ern haben Sie erstmals richtig Erfolg mit Element of Crime gehabt. Wurde ab da das Rockleben leichter?
Ach, das weiß ich nicht. Das ist schwer zu sagen. Es war aber auch in den 90ern noch nicht einfach, denn es ist... Ja, so. Es gibt zwei Wege bei Bands, die Rockmusik machen. Der eine ist, dass man ganz schnell ganz viel Erfolg hat, wenn man einen Riesenhit hat oder so. Und dann plötzlich geht es von 0 auf 100 in ein paar Sekunden und man ist wahnsinnig fett dabei. Das ist relativ schwer zu bewältigen für viele, aber das ist sozusagen ein Weg, von dem man eigentlich träumt. Nicht? Dann ist es so, dass man, wie Element of Crime, macht man Langspielplatte um Langspielplatte, um dann immer festzustellen, dass es zwar ganz gut läuft, zu gut, um aufzuhören, aber nicht gut genug, um sich entspannen zu können oder um sozusagen, dass es weniger anstrengend wird. Und man wird aber ja nicht jünger. Also wenn Anfang der 90er Jahre das nicht wenigstens dahin gegangen wäre, dass wir die Sachen nicht mehr selber schleppen müssen, sondern wäre absehbar gewesen, ja, aber es ist einfach so, dann wäre absehbar gewesen, dass das irgendwann nicht mehr gegangen wäre. Das kann man irgendwann nicht mehr durchhalten. Was nun dazu kam, war, dass wir Anfang der 90er Jahre, das war die einschneidendste Veränderung überhaupt, dass wir die Sprache der Songtexte veränderten, vom Englischen ins Deutsche. Wir konnten uns eigentlich die Art von Songs, die wir machten, mit deutschen Texten gar nicht vorstellen. Und erst mit zunehmender Sicherheit im eigenen Stil auch, was ja für eine Band sehr schwierig ist, weil man ja mit vielen Leuten sich zusammenraufen muss auf eine stilistische Ebene. Und das ist gar nicht einfach. Das kommt zu ganz furchtbaren auch Verwerfungen und auch Unsicherheiten dabei. Als wir uns also da relativ sicher geworden waren, da ging es plötzlich auch, dass man diese Art von Songs auch auf Deutsch macht, ohne dass man das Gefühl hatte, man macht was ganz anderes oder so. Eins war ja natürlich klar, wenn man das auf Deutsch machen konnte, in einer ähnlichen Qualität wie dem, wie wir es vorher gemacht haben und in diesem Stil, dann war klar, dass wir zumindest auf einem sehr einsamen, aber auch sozusagen uns vorbehaltenen Posten setzen damit. Und das hat die Sache dann auch einfacher gemacht. Plötzlich ging da ordentlich was ab. Wir waren dann bei Grönemeyer noch auf Tournee 92, 93, das erste Mal in den Charts und haben die 60.000 Platten verkauft. Das war für uns sehr viel. Für den Rest der Musikindustrie war das nichts. War das ein Tropfen im Ozean, aber für uns war das viel. Ja, aber es war nicht leicht. Wenn man da nicht dauernd tourte oder so, dann war es relativ schwer, über die Runden zu kommen. Ich habe auch Ende der 80er Jahre mit dem Arbeiten aufgehört, also dass ich nebenbei noch gejobbt habe. Das war, als wir die vierte Platte aufgenommen hatten, da habe ich das Arbeiten eingestellt und das war sehr schwer, damit klarzukommen. Ja, es war nicht viel Geld.
Die Nebenjobs waren spannend. Sie haben getippt als Sekretär. Haben Sie gearbeitet?
Ja, als Fremdsprachensekretär beim Wissenschaftszentrum Berlin und dann aber später, weil die hatten immer nur so richtige Verträge. Selbst wenn das halbe Verträge waren, konnte man nicht einfach mal eben so auf Tournee gehen. Und deshalb habe ich irgendwann angefangen, bei der zweiten Hand zu tippen. Da war das zwar auch so, dass ich jedes Mal kündigen musste.
Was ist die zweite Hand?
Die zweite Hand war eine Zeitung für kostenlose private Kleinanzeigen. Da rief man an und dann tippten wir das auf und dann wurde das als Zeitung veröffentlicht. Die kaufte man sich und dann waren da eben kostenlose private Kleinanzeigen, also eBay auf Papier quasi. Da habe ich sehr lange von gelebt. Also ich glaube so von 87 bis Mitte 89. Und dann habe ich aber mit dem Arbeiten aufhören können. Aber das Gute bei denen war, ich habe dann nur dreimal die Woche jeweils fünf Stunden gearbeitet. Die hatten kurze Schichten. Das war sehr gut. Und wenn ich auf Tournee gehen wollte oder so, dann konnte ich da kündigen und die habe ich hinterher wieder eingestellt. Das ging relativ unbürokratisch. Das war angenehm.
Aber trotzdem haben Sie die Zeit oder die 80er zumindest fast nur im Dunkeln erlebt, oder?
Ja, es war auch sowas. Ich meine, West-Berlin, Anfang der 80er Jahre, das war sehr dunkel. Das war eine sehr graue Stadt. Sah nicht so aus wie heute. Also auch bei Ost-Berlin weiß man das, dass die alles runtergekommen waren, also so grau war. Aber West-Berlin war das über weite Strecken auch. Gerade in Schöneberg und in Kreuzberg, den Vierteln, in dem man meist so als so Typen wie ich dann wohnte. Es war eine sterbende Stadt. Es waren fast vor allem alte Leute, die dort lebten oder Leute, die sozusagen auch traumatisiert waren durch diesen ganzen Mauerbau und diesen ganzen Kram und wir so als Freaks völlig ignorant dazwischen, irgendwie keine Ahnung von nichts. Also eine seltsam gespaltene Stadt, irgendwie auch kaputt und sterbend am Tropf hängend. Keine sonderlich gute Laune, aber so ein seltsamer Überlebenswillen, so eine seltsame Trotzhaltung und irgendwie dunkel. Ich habe nie so tolle Sommer erlebt wie in West-Berlin. Ich komme ja aus Bremen, da hat es immer viel geregnet, auch im Sommer. Habe ich immer so in Erinnerung, Jugend in Gummistiefeln, aber in West-Berlin war das dann sehr heiß und toll im Sommer. Aber im Winter furchtbar kalt, Smog ohne Ende, diese ganzen Braunkohleverfeuerung in den Kachelöfen, die es ja auch in West-Berlin fast durchgehend gab. Alles irgendwie grau und verrußt und als Musiker und so steht man auch spät auf. Im Winter sieht man da kaum Tageslicht, ja. Also kaum steht man auf, wird schon wieder dunkel.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
wir bleiben noch ein bisschen bei dem Musiker, Frontmann von Element of Crime. Sie sind 56 Jahre alt und von Beginn an, also seit den 80ern, das Gesicht der Band. Sie schreiben auch die Songtexte. Sitzen die dann zu Hause mit der Melodie im Kopfhörer vor weißem Papier und dichten?
Nein, die Melodie hat man im Kopf. Meistens mache ich das mit der Gitarre. Ich singe das dann so vor mich hin und gucke mal, ob irgendwelche Wörter hängen bleiben. Das ist eine ganz seltsame Sache. Manchmal hat man aber auch sofort eine Idee, für so einen Kehrreim oder so. Das ist ein bisschen wie beim Angeln. Ja, da beißt einer an und da weiß man, da sind auch noch mehr. Und manchmal hat man Ideen, die halten sich dann nicht. Es ist schwer zu sagen. Manchmal trägt man das wochenlang so eine Melodie mit sich rum und sucht die richtigen Worte. Und man trägt sie deshalb so eifrig und beharrlich mit sich rum, weil man spürt, dass die da auch irgendwo sind. Da steckt was drin. Also es gibt ja nicht jede musikalische Idee schafft es überhaupt, in diese Vorform eines Songs transformiert zu werden. Wir machen die Musik ja als Band zusammen. Und nur was uns wirklich gut gefällt und was verspricht, auch einen schönen Song zu geben, schafft es auch als Musik einfach überhaupt, dass man sich da länger mit beschäftigt. Ne?
Ich habe jetzt hier gleich einen Hotdog unten am Hafen mit dieser Zeile: Ein geselliges Tier ist das Schwein und das Stachelschwein lieber allein. Wann kommt Ihnen sowas?
Ja, das war nun relativ einfach bei dem Lied. Normalerweise schafft man ja ganz aus sich selbst, aus dem Nichts, wenn man neue Lieder macht. Worüber soll man singen, ja? Das muss man auch erstmal rausfinden. Aber hier ist es so, dass es für einen Film gemacht wurde. Für Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe von Leander Hausmann. Was ich da lacht das irgendwie nahe, keine Ahnung. Nicht, dass es ein Zitat aus dem Film wäre, das nicht. Keine Ahnung. Ich glaube aber, die erste Zeile, auf die ich wirklich kam, war ein Hotdog unten am Hafen. Weil in dem Film stehen die wirklich dann da und essen so ein blödes Hotdog irgendwo in so einer Hafengegend da in Hamburg. Und irgendwie fand ich das irgendwie eine gute Idee, ein Hotdog unten am Hafen. Das passte zu dieser Melodie. Aber die Melodie, ja, war wie immer zuerst da. Ja.
Und dann haben Sie den Text. Treten Sie dann vor die Jungs, also vor die Bandkollegen und sagen, okay, ich bin fertig, hört mal zu?
Nein, ich sage, ja, ich habe den Text, können wir noch weiter spielen jetzt. Also dann spielen wir das und ich singe dazu. Also ich meine, singe vorher auch schon dazu, la 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 la. Und dann habe ich da den Text und dann vielleicht guckt einer mal rein und so. Ja, das ist eigentlich ganz unspektakulär.
Und Banddemokratie, wenn die sagen, ist nicht, dann neu?
Ja und nein, das ist negative Demokratie. Wenn die sagen, das finden wir nicht gut, dann sage ich, okay, dann lassen wir das Lied. Neu gibt's da nicht. Ich nehme keine Bestellung entgegen. Ich bin kein Kellner. Also ich schreibe Songtexte und ich verantworte die selber. Aber wenn jemand sagt, das ist ein Lied, das ist mir peinlich und dann habe ich eigentlich keine Lust, das zu spielen, weil mir der Text nicht gefällt, was ja okay ist, es muss ja legitim sein, dann wird das nicht gemacht. Also niemand wird gezwungen, etwas zu machen, was er nicht will.
Und ist dann die Melodie, die wird dann auch gekillt?
Dann geht der Mülleimer auf und dann ist es weg. Ja.
Passiert das oft?
Nein, nicht so oft. Eher, dass man musikalische Ideen wegwirft, weil mir dazu zum Beispiel gar nichts einfällt. Oder wenn man nach ein paar Mal spielen merkt, dass das nicht so doll ist, wie man gedacht hat. Aber wenn ich erstmal an dem Punkt bin, wo ich einen Text soweit habe, dann eigentlich passiert das wenig. Aber es könnte passieren. Ich glaube, es war auch schon mal so. Aber es ist lange her. In der Regel ist es ja so, dass wir ja nicht umsonst mit den vier Leuten, die wir da sind, das zusammen machen. Wir haben schon eine gemeinsame Wellenlänge irgendwo, auf der wir kommunizieren können. Und die verstehen mich natürlich auch und ich sie auch. Ja.
Sie sind der Jüngste in der Band. Wie sehen Element of Crime-Konzerte heute aus?
Naja,
wird getanzt, wird gerockt.
Ja, also wir haben natürlich... Im besten Falle haben wir teilbestuhlte Säle. Das heißt, wer sitzen will, kann sitzen. Es gibt ja mittlerweile viele Säle, wo Rock'n'Roll auch stattfindet, wie das Tempodrom in Berlin oder so, wo es eben auch eine Teilbestuhlung gibt. Aber man hat trotzdem in der Mitte noch sozusagen, wo die Leute einfach stehen und sich entsprechend frei bewegen können. Generell finde ich an Rock'n'Roll-Konzerten gut, dass sie so frei sind. Nicht umsonst haben die Leute in den 50er Jahren damals die Kinos zerschlagen. Das haben sie ja nicht gemacht, weil sie was gegen Stühle an sich haben, sondern weil sie was gegen Stühle bei so einem Konzert haben, wo sie sich auch bewegen wollen. Nun ist unsere Musik nicht so aufgeladen schnell oder so wie Rockabilly-Musik, aber es ist schon wichtig, dass die Leute so eine gewisse Freiheit haben dabei. Wir haben jetzt mal in so einem philharmonischen Saal gespielt aus Schirschandudel in München. Die hatten uns gefragt, ob wir nicht in der Philharmonie mal spielen wollen. Das war irgendwie okay, aber irgendwie auch nicht unser Ding. Das war dann irgendwie auch klar, das kann man mal machen, das ist mal was anderes, auch für die Zuschauer, aber im Grunde genommen sollte man so eine Musik, wie wir machen, nicht in so einem Rahmen machen, weil das zu steif ist oder wie ich als Norddeutscher sagen kann, zu steif, ne? Da muss man aufpassen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ein Musiker und Autor, der es geschafft hat. Die 80er mit der Band Element of Crime waren noch hart. Die 90er wurden da schon luxuriöser. 2001 dann Herr Lehmann, der erste Roman, der auch sofort ein Bestseller und Kinofilm wurde. Und zum Geburtstag müssen Sie sich ja nie um eine Party kümmern. Am 1.1. geboren, da sind Sie Silvester doch der Kracher.
Ja, nee, im Gegenteil. Solche Leute sind große Partyspaßverderber.
Warum?
Ja, Sie müssen sich das so verstehen. Um Mitternacht alle so, geil, hier, frohes neues Jahr und so, nicht? Alle so. Und nach einer halben Stunde fällt einem ein, ach, Sven hat ja auch noch Geburtstag. Und dann haben in dem Moment, das Jahr ist noch keine halbe Stunde alt, alle schon mal ein schlechtes Gewissen. Ne, alle schon mal schlecht gesehen, weil sie haben sich gleich dran gedacht. Was aber natürlich totaler Quatsch ist, weil warum soll man auch? Also ist da völlig in Ordnung. Wenn einer lange Geburtstag hat, muss er halt ein bisschen warten. Und dann hat natürlich auch keiner ein Geschenk dabei. Und dann ist also sozusagen ist man auf der Party schon mal irgendwie die Spaßbremse. Nicht? Ich bin nicht egozentrisch genug, um zu glauben, dass diese oder mir einzubilden, dieses Feuerwerk geht da gerade ab wegen mir. Also insofern, ich bin, was Geburtstage betrifft, ich habe mit Geburtstagen, ich habe da überhaupt kein Verhältnis zu. Ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen. Geburtstage ist in meiner Sicht was für Kinder. Kinder sollten sich über Geburtstage freuen und die kriegen Geschenke und dann drehen die durch und so. Das finde ich herrlich. Ja, aber Erwachsene, die ihren eigenen Geburtstag wahnsinnig ernst nehmen und da einen wahnsinnigen Aufriss erwarten, sind mir sowieso völlig suspekt. Vielleicht kommt es daher, dass ich am 1.1. Geburtstag habe. Vielleicht ist es aber auch grundsätzlich so, dass mir diese Neigung fehlt. Ich sehe überhaupt keinen Grund, mich dafür, dass ich geboren worden bin, nochmal speziell abfeiern zu lassen an einem bestimmten Tag. Insofern bin ich da recht schmerzfrei. Als Kind war es natürlich auch hart, weil man die Eltern dann immer morgens wecken wollte, damit man endlich seine Geschenke bekommt. Die waren halt natürlich noch im Bett, weil die Nacht über Party gemacht hatten und vielleicht erst 2 Stunden geschlafen hatten. Und das ist natürlich hart gewesen für meine Eltern. Ja.
Aber sie haben es geschafft. Sie haben ein Haus, Sie haben ein Boot, Sie haben eine Frau, 2 Kinder.
Ich wohne in einer Mietwohnung tatsächlich, aber wir haben ein Wochenendhaus in der Nähe von Berlin, wo man am Wochenende hinfährt.
Und da liegt das Boot?
Ja, das liegt ja am See, ja, aber das ist ein ganz kleines Boot. Das ist ein 4 Meter langes Boot mit einem 25 PS Außenborder, mit dem man gut zum Baden rausfahren kann auf den See, das ist stark.
Warum sind Sie eigentlich in Berlin hängen geblieben als Bremer? Die Bremer verlassen doch nicht oft ihre Stadt.
Nee, die Bremer, Hamburger, Kölner und auch Münchner gehen eigentlich nicht so gern aus ihrer Stadt weg, komischerweise. Ich wollte da immer weg, von Anfang an. Ich war dann mit 17 in Paris, weiß ich noch, mit dem Schüleraustausch. Und da war eh klar, dass ich auf jeden Fall in eine richtig große Stadt will. Aber eigentlich wollte ich das immer. Mir war Bremen hat immer auch 500.000 Einwohner, aber es war mir immer zu klein. Ich war dann in Hamburg, wie gesagt, ein Jahr, das war mir eigentlich auch zu klein. Also da fahren nur 3 U-Bahnen und so und der eigentliche Kern der Stadt ist recht klein. Also Hamburg ist nur so groß durch so unfassbar große Satellitenstädte, die da drumherum sind, in denen man nie ist. Wann hat man zum letzten Mal über Bill Brook nachgedacht oder Mümmelmannsberg oder so? Hamburg war mir auch zu klein, was ungerecht ist, weil es ist eine tolle Stadt und so, aber Bremen ist auch eine tolle Stadt. Aber ich wollte da weg, ich wollte in eine andere Art von Stadt. Und da war Berlin war genau das Richtige für mich. Ich kam da hin und es war vom ersten Tag an klar, das läuft irgendwie für mich da.
Sagen Sie heute, ich bin Berliner oder ich bin Bremer?
Ich bin Bremer, der in Berlin wohnt, sag ich.
Die Sprache ist ja immer noch Norden.
Ja, natürlich. Gut, Berlin gehört auch noch knapp zu Norddeutschland, so gerade so. Ja, ist gerade oberhalb, gerade nördlich der Benrather Linie. Im Grunde genommen, den Bremer kriegt man nicht raus und will ich auch gar nicht. Ich bin sehr gerne Bremer und ich finde, Bremen ist eine tolle Stadt. Ich gehe da gerne hin, ich habe da noch Familie und alles und Freunde ohne Ende, gar keine Frage. Aber ich lebe halt in Berlin und sehr überzeugt und würde da auch freiwillig nicht weggehen. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, wenn es einem irgendwo so gut geht und einem das so gut, man so gut klarkommt und man so gut versteht, wie das da läuft, ja, dann wäre man ja verrückt, wenn man da wegginge.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Zuerst kam Herr Lehmann, dann Neue Fahr Süd, danach der kleine Bruder und jetzt ganz neu Wiener Straße. Damit sind Sie auch gerade auf Lesereise. Wird man als Literat anders behandelt als Musiker?
Als Literat wird man in der Regel von Journalisten gesiezt und als Musiker eher geduzt. Also jedenfalls, wenn das Rock'n'Roll-Journalisten sind, der im Rock'n'Roll wird sich eher geduzt und im literarischen Bereich wird sich eher gesiezt. Das ist nun mal so. Es ist beides okay. Also ich finde das auch in Ordnung, dass auch so beizubehalten. Aber es ist so.
Als Literat haben Sie in Ihrer Heimatstadt Bremen große Spuren hinterlassen. Herr Lehmann ist Abiturstoff?
Ja, ja, ich glaube, es war mal. Ich bin nicht sicher, ob es noch so ist. Ich weiß aber, das ist auch was Neue Fahr Süd, das ja in Bremen spielt. In Bremen und in Dörfjärden-Barme in der Nähe von Bremen, also in der Kaserne. Da gibt es tatsächlich, oder gab es eine Zeit lang, gab es Führungen durch die Neue Fahr auf den Spuren des Buches. Das fand ich immer stark. Es gab auch immer eine Zeit lang Herr Lehmann-Führungen durch Kreuzberg. Fand ich auch gut. Es hat sowas von James Joyce, so zum Dublin. Das finde ich, find ich natürlich toll. Das gefällt mir. Ja. In Bremen läuft das sehr gut. Also durch Neue Versüd, glaube ich auch, weil das Buch auch so hieß. Das war ein Glücksfall. Mein Freund Germer Grimsen hat mir das damals gesagt. Das singt einfach Neue Versüd, als ich überlegte, wie man das nennen soll.
Was ist das für ein Viertel, für die, die jetzt das Bremen nicht kennen?
Das ist ein Neubauviertel. Das wurde 1958 gebaut, ungefähr 57, 58, Ende der 50er Jahre. Eines der großen Musterviertel auf der Welt für sozialen Wohnungsbau. Eines der ersten. Das waren die Grindelhöfe in Hamburg, das Hansaviertel in West-Berlin und die Neue Versüd in Bremen. Das waren die drei großen so zum modernen sozialen Wohnungsbau in der Nachkriegszeit. Ein sehr schönes Viertel, relativ humaner Neubau, also nicht so Riesenklötze mit viel Grün dazwischen und so. So ein sozialdemokratisches Arbeiterparadies. Ja.
Da gibt es Führungen auf Ihren Spuren und dann...
Gab es zumindest mal. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Ja.
Und Sie hatten die Grimm-Professur. Zwei Tage Professor in Kassel an der Uni. War das groß?
Ja, schauen Sie, als Studienabbrecher ist es ja damit nicht mehr gerechnet, dass man nochmal sowas macht. Das war interessant, weil ich musste eine Vorlesung machen, ein Seminar und eine Lesung. Lesung war natürlich einfach, das mache ich ja dauernd. Aber Vorlesung war natürlich mal wieder so nach über 30 Jahren mal wieder sowas Unimäßiges zu machen. Das war schon interessant, weil ich hatte leichterlich das Thema Literatur, Humor in der Literatur gewählt. Und das hat sich als eine ziemlich harte Nuss rausgestellt, wo es relativ wenig Literatur zu gibt. Humor ist auch für Literaturwissenschaftler und Germanisten und so kein großes Thema offensichtlich. Nie gewesen, ja. Wo man also dann, was immerhin schon mal ein Glücksfall ist, von Sigmund Freud ein bisschen was findet und von Henri Bergson und so weiter. Und dann musste ich mir also das meiste selber erklären und zusammenbauen. Und das war auch gut so, weil ich im Grunde genommen dann auch eher am stärksten bin, wenn ich meine eigenen Gedanken formuliere. Es fällt mir viel schwerer, das ist ähnlich wie mit diesen Zusammenfassungen, es ist viel schwerer für mich, was andere Leute machen, sozusagen wiederzukehren. Und das dann aber ins Verhältnis zu stellen, das ging dann sehr gut. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Das kommt jetzt sogar ein Heft bei Text und Kritik, kommt sogar jetzt ein extra Heft über mich raus, deswegen. Das haben die Kasseler Leute angeschoben. Und da kommt sogar diese Vorlesung wieder sogar
angeguckt. Was der Herr Professor da erzählt hat.
Was der Herr Professor Regner da erzählt hat, ja, ganz genau.
Hat man sie auch so genannt?
Nein, natürlich nicht. Das ist ja auch, die Zeiten sind ja vorbei. Ist auch in Ordnung. Ich habe zwar gesagt, ich möchte gerne, dass mich irgendjemand mal irgendwann Herr Professor nennt, aber da haben natürlich alle auch nur gelacht.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Alle paar Jahre ein neues Album mit ihrer Band Element of Crime und dazwischen ein neues Buch, wie jetzt gerade Wiener Straße. Machen Sie das immer schön im Wechsel?
Ja, das ist so. Es ist ja so, ich kann nicht gleichzeitig Songs schreiben, während ich an einem Roman arbeite. Das geht nicht, weil ich das, was ich da mache, sowohl beim Songschreiben wie auch bei den Romanen, findet meist im Kopf statt. Nicht an einem Schreibtisch auf dem Papier oder so. Was passiert im nächsten Kapitel, ja? Wie will ich das angehen? Was könnte der machen? Was könnte die machen? Wie könnten die da drauf sein? Du musst dich da so reinsteigern. Beim Songschreiben ganz ähnlich. Man hat diese Melodie die ganze Zeit im Kopf und so die Wörter dafür. Das kann man nicht gleichzeitig machen. Deshalb ist klar, dass es sozusagen voneinander getrennt sein muss. Nun ist es eh so, dass man als Band, sagen wir, 13 Studioalben gemacht hat, denkt man sowieso relativ lange nach oder lässt sich auch Zeit damit, um was wirklich noch Gültiges zu finden, dass man dem noch hinzufügen kann. Am Anfang, als junge Band, macht man dauernd neue Alben und schreibt dauernd Songs, weil man ja auch dauernd Songs braucht. Man hat ja noch überhaupt kein Repertoire. Ja, mit einem Album, da haben Sie 10 Songs, da können Sie nicht mal einen Abend mit bestreichen. Also müssen Sie, ja, das reicht ja nicht. Also müssen Sie, und dann will man ja auch irgendwelche Songs nicht mehr spielen, weil sie einem nicht mehr so gut gefallen. Also schreibt man dauernd neue Songs und bringt jedes Jahr eine neue Platte raus. Das haben wir damals auch machen können. Das war sehr privilegiert. Und irgendwann wird das dann natürlich dauert das dann länger. Nicht so sehr, weil man nicht könnte, aber weil man sich auch selber zurückhält, um nicht die ganze Zeit in gleiche Muster zu verfallen. Also man bremst sich da auch selber so ein bisschen aus. Insofern hat man dann auch viel Zeit für solche Sachen, wie zum Beispiel einen Roman zu schreiben. Ich schreibe dann einen Roman, wenn bei Element of Crime nichts anliegt.
Also die Band geht immer vor?
Ja, auf jeden Fall. Also man hat nur eine Band im Leben und wenn man das versaut, dann war es das. Man kann keine zweite Band machen. Also die Beatles und danach die Wings, das ergibt keinen Sinn. Es war klar, dass das nur Paul McCartney ist. Ja, also niemand hat zwei Bands im Leben. Das gibt's nicht. Man hat eine Band, also ne, Buffalo Springfield, danach muss man dann Solo weitermachen, Neil Young-mäßig, oder? Und deshalb, weil ich die so gern mag, sowas kriegt man dann auch nie wieder. Das ist wie so ein Olivenhain abholzen. Deshalb sollte man auf so eine Band gut aufpassen. Wenn einem an der Band was liegt, wenn sie einem sowieso nur nervt, ist klar, da kann man es doch bleiben lassen. Es gibt keine Pflicht, zusammenzubleiben, aber wenn man das gerne macht, sollte man auf jeden Fall der Band auch den Vorrang vor allem anderen geben, weil das schon so ein geschütztes Gebiet ist, ja.
Sie sind auf jeden Fall viel unterwegs. Und auf die Frage, Was gehört unbedingt zu einer Reise? Also was muss dabei sein, haben Sie gesagt. Eine Zahnbürste ist schon mal nicht schlecht, ja, wenn man die dabei hat. Und Ihre Taschentrompete.
Ja, meine Taschentrompete habe ich eigentlich immer dabei, wenn ich jetzt als Lesereisender unterwegs bin. Wenn wir mit der Band unterwegs sind, haben wir eh die ganzen Musikinstrumente dabei. Dann spiele ich ja sowieso jeden Abend Trompete und kann dann auch die richtige spielen. Aber auf Lesereisen, also wenn ich mit Lesung unterwegs bin, dann nehme ich die Taschentrompete gern mit dem Dämpfer auch. Dann kann ich in der Backstage und so genommen mal ein bisschen tuten. Trompete spielen sollte man immer, denn man muss den Ansatz erhalten. Das ist sowieso Muskeln trainieren, das muss man halt immer tun. Das macht auch verdammt viel Spaß. Ganz ohne Musik geht's gar nicht. Und eine Gitarre mitzuschleppen ist halt einfach zu sperrig und so, das nervt. Aber eine Taschentrompete kann man einpacken, das ist nur so ein kleines Köfferchen.
Ja. Also die passt in eine Handtasche, wobei Sie jetzt wahrscheinlich keine Handtasche haben.
Die habe ich hier in meiner Tasche zum Beispiel drin. Ja.
Die haben Sie
das
mit.
Das ist jetzt ein echter Radiomoment, dass ich jetzt etwas im Radio zeige. Ja. Hier, das ist eine Taschentrompete.
Ist ja wirklich ein kleiner Koffer.
Da ist eine Taschentrompete drin.
Genau. Ja, 25 mal 15.
So sieht's aus. Ganz genau. Und das ist eine vollgültige Trompete. Don Cherry zum Beispiel, der berühmte Jazz-Trompeter, hat immer so eine Trompete gespielt.
Bei uns gibt es am Ende ein kleines Geschenk. Ist ein bisschen größer jetzt gerade als Ihre Taschentrompete. Und ich habe den Tipp bekommen, eine schräge Tasse unseres Senders wäre gut. Und daraus würden Sie gerne Tee trinken. So.
Eine Tasse vom SWR, das ist gut. Ich habe schon eine vom ORF. Und zwar vom ORF Landesstudio Kärnten. Ja, ohne Scheiß.
Da sind wir konkurrenzfähig.
Ja, und ich habe auch eine gehabt, aber die ist kaputt gegangen vom Deutschlandfunk. Ja, und eine sehr
ist
schöne.
Ist die schräg genug?
Die ist nicht schräg. Schräg muss sie nicht sein, sondern nur schön sein oder praktisch. Vor allem muss eben der Sender. Das ist eine sehr schöne Tasse. Vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen.
Sie ist auch dicht. Und dann das große Geschenk.
Was ein großes Geschenk.
Was halt größer ist als Ihre Taschentrompete. Mit dem Tee trinken.
Ja, mit dem Tee trinken.
Ein Tee-Adventskalender.
Ein Tee-Adventskalender. Ja, das ist natürlich sehr speziell. Vielen Dank. Das ist sehr lieb. Ja, da kann ich ja jeden Tag ein Türchen aufmachen. Ich freue mich. Vielen Dank.
Sehr gerne. Sven Regner, schön, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, danke, dass ich kommen durfte. Ja, sehr nett.